Kinder haben das Recht, ihre Meinung zu sagen. Sie haben das Recht auf eine gute Schul- und Ausbildung. Und sie haben das Recht auf medizinische Versorgung, sauberes Trinkwasser und gesundes Essen. Das sind nur drei der Grundsätze, zu denen sich die meisten Länder der Welt verpflichtet haben. Nämlich, indem sie die UN-Kinderrechtskonvention unterschrieben haben. Sie ist das erste und bis heute gültige internationale Abkommen, das die Menschenrechte von Kindern verbindlich festhält. Aber die Realität zeigt: Kinderrechte werden vielerorts nicht ausreichend gewahrt. Etwa hungern immer mehr Kinder in Kriegs- und Krisengebieten.
Jeder Krieg ist ein Krieg gegen Kinder. Das heißt, das sind immer die Letzten in der Kette, die quasi sozusagen diejenigen sind, die wirklich leiden unter Entscheidungen, die Erwachsene treffen.
Aber auch in Deutschland, wo Frieden herrscht, nimmt zum Beispiel die Kinderarmut zu. In dieser Folge von Was tun? Blicken wir zurück auf die Geschichte der Kinderrechte und damit auch auf die Gründung von Save the Children, der größten unabhängigen Kinderrechtsorganisation der Welt. Wir sprechen darüber, wie aus einer Vision, Kinderrechte weltweit durchzusetzen, bei Save the Children ganz konkrete Maßnahmen werden. Und wie die Arbeit der Hilfsorganisation aussieht, was sie bewirkt und wie sie unterstützt werden kann. Mit wir meine ich meine Gesprächspartnerin in dieser Folge, Ranja von der Robb.
Ich spreche mit Menschen, die Interesse haben, mit uns gemeinsam an unserer großen Vision für Kinderrechte und Kinder zu arbeiten und tatsächlich uns dann finanziell unterstützen.
Ranja leitet bei Save the Children das Team Philanthropie und ist als Fundraiserin im direkten Austausch mit SpenderInnen. Ich bin Ali und das ist Was tun? Ein Podcast über Engagement. Ranja, herzlich willkommen bei Was tun in dieser Folge. Sehr schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
Ich freue mich auch sehr, danke.
Ranja, wir wollen ja heute über Save the Children sprechen und zuerst vielleicht ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, denn Save the Children blickt ja auch auf eine ganz schön lange Geschichte zurück, wurde nach dem Ersten Weltkrieg, nämlich 1919, gegründet. Kannst du vielleicht einmal erklären, was der Auslöser für diese Gründung war?
Gerne. Das ist nämlich tatsächlich sehr unbekannt, auch in Deutschland, dass Save the Children so eine alte, langjährige Organisation ist, die nämlich, wie du sagtest, 1919 von Eglantine Jebb gegründet wurde. Das ist eine Engländerin gewesen, die tatsächlich damals, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, mit den Folgen konfrontiert war des Ersten Weltkrieges. Und zwar nicht nur im eigenen Land, sondern sie war tatsächlich auch aufmerksam und hat wahrgenommen und hat auch tatsächlich Bilder in die Hand bekommen von hungernden, notleidenden Kindern in Deutschland und Österreich. Und das hat sie so bewegt, dass sie damals gesagt hat, da müssen wir was tun. Es kann nicht sein, dass die Kinder unserer ehemaligen Kriegsgegner so leiden, und hat tatsächlich quasi die Anfänge des Fundraisings betrieben und ist mit einer Büchse auf dem Trafalgar Square und hat Geld gesammelt für Save the Children. Und weil sie insgesamt eine total vernetzte Frau war, eine sehr kluge Frau auch, hat sie auch schnell Mitstreiterinnen gefunden und hat das zu einer großen Bewegung machen können, Save the Children. Und so ist diese Organisation entstanden durch eine Initiative einer Engländerin, die tatsächlich auch auf viel Widerstand gestoßen ist in ihrem eigenen Land, weil sie eben die Kinder des ehemaligen Kriegsgegners unterstützen wollte, aber auch auf wahnsinnig viel Zustimmung, auf viel Unterstützung. Und so ist dann Save the Children entstanden.
Ja. Und du hast es gerade auch schon angesprochen mit einem Stichwort, nämlich einer Bewegung, die sie ja mit ausgelöst oder geprägt hat, nämlich die Bewegung für Kinderrechte. Kannst du vielleicht noch einmal ganz kurz erklären, wie ihr Einsatz aussah und was eben dieser Einsatz, diese Bewegung für Kinderrechte, die damals begann, was die gebracht hat bis heute?
Also man stellt sich ja vor, wie hilft man Kindern? Da hat sie natürlich als zuallererst auch quasi die ganz konkrete Hilfe veranlasst. Also Kakaostuben eingerichtet, mit Nahrung geholfen, mit Kleidung geholfen. Das, was man sozusagen als auch Nothilfe heute versteht. Mhm. Sie hat aber parallel schon sehr früh erkannt, dass die Situation der Kinder grundlegend falsch ist. Dass die Kinder eigentlich diejenigen sind, die in jedem Krieg am meisten leiden. Und so zitieren wir zum Beispiel auch immer sehr gerne einen Satz von ihr, der ist eigentlich ein bisschen länger, aber sie hat damals schon gesagt, jeder Krieg ist ein Krieg gegen Kinder. Das heißt, das sind immer die Letzten in der Kette, die quasi sozusagen diejenigen sind, die wirklich leiden unter Entscheidungen, die Erwachsene treffen. Und sie hat gesagt, wir müssen Kindern Rechte geben. Es kann nicht sein, dass Kinder sozusagen immer nur in dem Familienverbund beziehungsweise dann sogar in einem größeren Gefüge Abhängige sind, sondern sie brauchen eigene Rechte. Und da hat sie den allerersten Entwurf der Kinderrechte geschrieben. Das waren damals war noch relativ rudimentär, 5 Artikel. Aber tatsächlich hat sie durch ihre tolle Vernetzung es geschafft auch, dass dieser Entwurf eingeflossen ist und damit sozusagen die allererste Erklärung für die Rechte der Kinder damals in die Genfer Konvention eingeflossen ist, in den Völkerbund, also den Vorläufer der UN. Und damit ist sie tatsächlich die Begründerin der Kinderrechte, die heute in fast allen Ländern der Welt ratifiziert wurden, also der UN-Kinderrechtskonvention, die dann 89 sehr viel erweitert, ne? Also dann ist es wirklich ausgearbeitet worden und auf 50 Artikel festgelegt worden etc. Aber sie ist sozusagen die Begründerin dieser ersten Idee, Kinder brauchen Rechte. Und damit ist es natürlich auch so, das ist immer noch der Gedanke und der Geist, den wir bei Save the Children der uns treibt, der die Kinderrechte, da wo sie nicht eingehalten werden, wollen wir tätig werden.
Ja, das finde ich eine total beeindruckende Geschichte und total schöner Gedanke und ja auch logisch und klasse, dass der euch heute noch leitet. Und vielleicht ist das so unser Sprung in die Gegenwart. Du sagst, dass diese Vision von Eglantine Jebb, dass die auch heute noch aktuell ist. Hast du vielleicht Beispiele oder kannst du so ein bisschen erzählen, wie diese Vision bei Save the Children immer noch mit Leben gefüllt wird? Also inwiefern leitet die euch?
Also grundsätzlich lautet unsere Vision tatsächlich, dass wir für eine Welt eintreten, in der alle Kinder das Recht auf ein gesundes Aufwachsen, auf ein selbstbestimmtes Leben haben, auf Bildung haben. Das ist unsere Vision. Wir treten für diese Welt ein. Meistens sind die Visionen ja groß und es wäre schön, wenn die erfüllt sind, dann bräuchte es uns nicht mehr. Aber wir sehen ja, wir brauchen nur nach links und rechts und oben und unten zu gucken und die Welt im Moment ist von so vielen bewaffneten Konflikten, von Kriegen wird sie gezeichnet. Und das ist natürlich auch wieder so. Kinder in diesen aktuellen Konflikten sind auch die Leidtragenden und da sind wir tätig. Also wir versuchen wirklich, Kindern Schutz im Krieg zu gewähren, also geflüchteten Kindern. Wir versuchen dann wirklich helfen durch die akute Nothilfearbeit, das heißt wirklich, man kann sich das vorstellen, Essen, Trinkwasser, Zelte, medizinische Versorgung, Hygienekits und darüber hinaus eben auch das Recht auf Bildung. Das ist ja häufig ausgesetzt. Wir hatten letzte Woche gerade wieder die Nachricht, dass zum Beispiel seit Ausbruch des Krieges im Sudan 70% der Kinder keine Schulbildung mehr erhalten haben. Genauso im Gazastreifen natürlich. Seit Ausbruch des Krieges haben die Kinder keine Möglichkeit, in die Schule zu gehen. Und das sind auch Bereiche, in denen wir uns einsetzen durch Angebote zu mobile Schulen, durch Bildungsangebote dann tatsächlich in geflüchteten Unterkünften. Genau, also das heißt, wir ackern quasi ein sehr, sehr weites Feld, aber immer mit dem Ziel, dass Kinder eben wirklich gesund und sicher aufwachsen können.
Ja. Seid ihr eigentlich auf allen Kontinenten aktiv?
Ja, sind wir. Also wir sind nicht ganz in allen Ländern, im Moment so in rund 110 Ländern weltweit. Mhm. Aber wir sind nach UNICEF, die ja von der UNO quasi abhängt, ist Save the Children tatsächlich die größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt. Also wir haben tatsächlich einen sehr, sehr großen Wirkungsraum. Mhm. Und das liegt natürlich nicht nur daran, dass wir eben über 100 Jahre alt sind. Das liegt auch daran, dass wir sehr vernetzt sind, dass wir wie hier in Deutschland auch in 29 anderen Ländern weltweit wirklich aktiv auch arbeiten daran, Gelder einzunehmen, um Projekte zu unterstützen. Und in diesen 110 Ländern sind wir meistens auch schon, nicht in allen, aber in vielen Ländern sehr, sehr lange. Das heißt, wir haben auch lokale Strukturen. Das heißt, wir sind nicht die Organisation, die mit dem Notfallkoffer anrückt, wenn die Not da ist oder die Erde bebt oder wie auch immer, sondern wir haben sehr vernetzte Strukturen und können dann meistens Hilfe hochfahren und arbeiten ganz eng mit lokalen Partnerorganisationen zusammen und sind einfach in den Ländern sehr gut vernetzt.
Mhm. Jetzt hast du vorhin noch ein anderes gutes Stichwort genannt, nämlich links und rechts gucken, wenn es um Kinderrechte geht oder eben die Situation, wo die Kinderrechte nicht gewahrt werden. Und da habe ich so gedacht, man muss ja gar nicht so weit weggucken, sondern ich würde sagen, man kann auch in Deutschland beobachten, dass Kinderrechte mitunter nicht in allen Bereichen ausreichend gesichert sind. Und da die Frage an dich, stimmst du dem zu? Und wenn ja, hast du vielleicht auch aktuelle Beispiele aus eurer Programmarbeit oder so aus deiner Erfahrung bei Save the Children, die das zeigen?
Auf jeden Fall. Wir leben in einem sehr reichen Land in Deutschland und sehen hier trotzdem Defizite in den Kinderrechten, in der Wahrung der Kinderrechte. Und das ist quasi häufig nicht die ganz existenzielle Not, so wie wir ja auch beispielsweise auf der Welt Mangelernährung ist ein ganz großes Thema bei uns. Aber in Deutschland geht es darum, dass mittlerweile zum Beispiel 3 Millionen Kinder in Armut leben. Das ist tatsächlich jedes fünfte Kind in Deutschland, das in Armut lebt. Das ist natürlich eine relative Armut, die anders beschrieben werden kann. Aber es sind massive Einschränkungen, vor allem in der Teilhabe. Also in Kinder aus von Armut betroffenen Familien können nicht an der Gesellschaft teilhaben. Ja, sie haben kein Geld für Hobbys, sie haben kein Geld, auf Kindergeburtstage zu gehen. Sie haben keine Möglichkeit, natürlich Urlaub zu machen oder quasi zu Hause leben sie in beengten Räumen und haben kein Recht auf Privatsphäre. Aber was natürlich auch ganz eklatant in Deutschland ist, das erfahren wir ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, seitdem die PISA-Studie rausgekommen ist, dass wir in Deutschland eine so enge sozusagen Verquickung sehen, dass die soziale Herkunft maßgeblich einen Ausschlag hat, ob ein Kind einen Bildungserfolg in Deutschland hat oder nicht. Also das ist in Deutschland ganz eng miteinander verflochten und da setzen wir tatsächlich auch an. In Deutschland haben wir sowohl sehr viel politische Arbeit, dass wir wirklich versuchen, auch Einfluss zu nehmen auf solche Themen. Zum Beispiel ist unser Geschäftsführer Florian Westphal ist derzeit der Sprecher des Bündnisses Kindergrundsicherung. Also, dass wir wirklich versuchen, mit den Stakeholdern, also mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen und immer wieder unsere Botschaften zu senden. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch programmatische Arbeit, dass wir wirklich versuchen, zum Beispiel Kinder aus Familien, die keinen Zugang zu oder weniger Zugang zu Bildung haben, durch Leseoasen, das sind zum Beispiel Orte, die Kinder selbst einrichten, an mehr ans Lesen, an Bildung ranzuführen. Oder wir haben Projekte, die digitale Bildung von Kindern, benachteiligten Kindern stärken soll, wo Maker Labs heißt das, wo die Kinder wirklich auch technisch richtig mal die Möglichkeit haben, was auszuprobieren, selbst anderen jüngeren Kindern dann wieder was beizubringen. Also da ist dann auch so ein Aspekt von Selbstwirksamkeit mit dabei. Also wir arbeiten in Deutschland sowohl politisch, wie übrigens auch auf der Welt, also sozusagen als die Stimme von Kindern. Wir versuchen natürlich, die Perspektiven der Kinder einzubringen, weil sie häufig nicht die Möglichkeiten haben, das selber einzubringen, als auch wirklich durch konkrete Projekte versuchen wir, die Situation hier anders zu gestalten, zu verbessern für Kinder.
Ja, das finde ich nochmal ganz wichtig, die Erklärung, weil ich schon glaube, wenn man jetzt Kinderrechte hört und eine internationale Organisation wie Save the Children, dann denkt man wahrscheinlich, so wie du sagst, eher an vielleicht aktuelle Kriegsgebiete, wie du es auch schon gesagt hast, vielleicht an den globalen Süden, aber wahrscheinlich weniger an Deutschland. Deswegen finde ich das sehr gut, dass du auch das nochmal auf und deutlich gemacht hast, wie eure Arbeit da aussieht und was eben auch gerade schiefläuft.
Auf jeden Fall. Also die Kinderrechte sind unabhängig der Herkunft überall einzuhalten. Das heißt, in Deutschland und weltweit schauen wir hin und versuchen sozusagen zu verbessern, zu verändern.
Ja. Ich würde gern zu einer oder der ersten von zwei Rubriken kommen in diesem Podcast, nämlich zu den Was-Tun-Gesichtern.
Die Was-Tun-Gesichter.
Und das ist ein Format aus dem Was-Tun-Magazin, in dem wir Menschen so ganz kurz porträtieren, die mit ihrem Engagement zum Beispiel inspirieren oder vielleicht auch andere zum Engagement anregen. In dieser Podcast-Folge bist das natürlich du. Und mich würde interessieren, Ranja, wie du überhaupt zu deinem Einsatzgebiet, nenne ich es jetzt mal, zu Save the Children gekommen bist. Also was dich da ursprünglich mal motiviert hat und was dich vielleicht auch jetzt noch für die Zukunft weiter motiviert.
Ich bin hier bei Save the Children aus einer wirklich großen, großen intrinsischen Motivation, weil ich das Gefühl hatte, ich kann hier wirklich mit dem, was ich kann, was bewirken, auch weltweit für Kinder. Und das ist auch das, was mich täglich noch antreibt. Und das ist übrigens auch total schön, in einem Arbeitsumfeld zu arbeiten, in dem die Menschen wirklich intrinsisch motiviert sind. Also auch meine Kolleginnen, das spürt man schon. Wir sind alle absolute ÜberzeugungstäterInnen und sind eben in so einer Organisation tätig, weil wir wirklich was bewirken wollen für Kinder und auch wirklich eine Veränderung schaffen wollen. Ich würde sagen, damals, als ich mich hier beworben hatte, ich bin eine sogenannte Pflanze des gemeinnützigen Sektors. Also ich bin tatsächlich meine gesamte Zeit, in der ich beruflich tätig bin, auch im gemeinnützigen Sektor, also für gemeinnützige Organisationen aktiv gewesen. Und für mich war es immer ein Traum, tatsächlich in so eine wirkungsstarke Organisation wie Save the Children zu kommen. Da bin ich also jetzt seit 6,5 Jahren. Und ich bin sozusagen, mein Expertengebiet ist das Fundraising. Also tatsächlich, ich spreche mit Menschen, die Interesse haben, mit uns gemeinsam an unserer großen Vision für Kinderrechte und Kinder zu arbeiten und tatsächlich uns dann finanziell unterstützen.
Ranja, du hast aus eurer Programmarbeit berichtet. Jetzt hören wir von Mittelkürzungen überall auf der Welt. Wie wirken die sich denn auf Kinderrechte beziehungsweise auf eure Arbeit aus?
Also in einem Wort, massiv. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die uns massiv als international agierende Organisation betrifft. Also wir mussten allein durch die schnelle Schließung von USAID unmittelbar Projekte auch stoppen und wir konnten sie zum Teil wieder öffnen. Aber es hat einfach massive Auswirkungen, nicht nur die Hilfskürzungen in Amerika, sondern natürlich auch hier in Deutschland, wo humanitäre Hilfe beispielsweise auf die Hälfte zusammengekürzt wurde. Das stellt mit Blick auch gleichzeitig auf den Zuwachs von Kriegen, bewaffneten Konflikten, auf die Auswirkungen der Klimakrise für viele Menschen und Kinder auf dieser Welt. Also die beiden Entwicklungen gleichzeitig stellen Kinder vor Riesenherausforderungen und auch eine Organisation wie Save the Children vor Riesenherausforderungen. Und das hat für uns einfach wirklich die Folge, wir müssen dazu aufrufen, dass auch private Personen auch Unternehmen sich verantwortlich fühlen, diese Lücke mitzuschließen, mit uns gemeinsam. Also je mehr die öffentlichen Gelder sinken, desto wichtiger wird es, dass wirklich die Zivilgesellschaft, aber auch Unternehmen sich einbringen und sagen, das kann nicht sein, wir müssen etwas tun, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken.
Ranja, du bist ja Teamleitung Philanthropie. Das heißt, ich versuche das mal so ganz kurz für mich zusammenzufassen. Du und dein Team, ihr habt zum Ziel, Menschen für die Zwecke von Save the Children zu gewinnen. Also du hast gerade gesagt, du bist eine Pflanze des gemeinnützigen Sektors. Du bist so von Natur aus irgendwie Fundraiserin. Das heißt, du bist ja ganz nah an euren SpenderInnen dran. Da würde es mich jetzt zuerst mal interessieren, welche Formen der Unterstützung gibt es denn überhaupt bei Save the Children?
Ganz vielseitige. Also ich würde sagen, das Klassische, was wirklich nicht zu wenig betont werden darf, ist einfach eine regelmäßige Spende an eine gemeinnützige Organisation wie Save the Children. Also die regelmäßige Spende betone ich deswegen, weil das wirklich etwas ist, womit man rechnen kann, wo die administrativen Kosten am niedrigsten sind, was langfristig wirkt. Mhm. Und wir in unserem Team sprechen aber eher zum Beispiel mit Menschen, die meistens nicht regelmäßig spenden, aber in größeren Summen und mit denen wir dann tatsächlich auch inhaltlich ganz eng sprechen und gucken, wo sind die Interessen, wo würden sie gerne ihr Geld investieren quasi, einbringen. Und das sind einmal eben sogenannte GroßspenderInnen und wir haben aber auch Menschen, mit denen wir sprechen, die gerne Save the Children in ihrem Testament bedenken möchten. Aber um auf die Möglichkeiten zurückzukommen, eigentlich gibt es unzählige Möglichkeiten. Man kann zum Geburtstag aufrufen, man kann selber spenden, man kann im Testament spenden. Also es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten, so eine Organisation wie Save the Children zu unterstützen.
Ja. Mit zum Geburtstag aufrufen meinst du, statt jetzt zum Beispiel mir was zu schenken, spendet doch an Save the Children?
Genau, oder zu jedem anderen schönen Anlass oder auch traurigen Anlass. Also es ist ja auch klassisch, zum Beispiel bei einer Beerdigung, wenn das dem Menschen, der gestorben ist, am Herzen lag, dann kann man auch wunderbar zu einer Beerdigung statt Grenzen aufrufen. Also es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten und Anlässe, Gutes zu tun für Kinder weltweit.
Ja. Wenn man es jetzt so aus eurer Brille, sage ich jetzt mal, betrachtet, gibt es Spenden, die sozusagen besser sind als anderes? Hört sich vielleicht blöd an, aber es geht ja auch um eine Berechenbarkeit für euch, um Zuverlässigkeit. Kann man das irgendwie sagen, wenn man jetzt denkt, ich habe die Mittel und ich würde gerne unterstützen? Gibt es was oder eine Art von Spende, mit der ich das besser machen kann als mit einer anderen?
Eigentlich ist jede Spende wertvoll und hilfreich. Aber wie ich am Anfang sagte, dass die regelmäßigen Spenden sind schon die besonders gut sind, weil sie weniger administrative Kosten für uns bedeuten, weil wir damit rechnen können, weil es meistens die langfristigen Spenden und Unterstützungen sind. Das ist schon sehr gut. Jeder, der das Gefühl hat, oh, das, was Frau von der Rob, was Rania von der Rob da gerade erzählt hat, finde ich ganz toll. Mhm. Ich möchte mehr darüber erfahren. Der sollte auf jeden Fall sich auch bei uns melden und wirklich auch ins Gespräch gehen. Und gerade bei quasi vielleicht nicht einer Weihnachtsspende, sondern bei einer größeren Spende, ist es wirklich gut, auch mit uns direkt ins Gespräch zu kommen, um einfach auch so ein bisschen einordnen zu können, wo das Interesse liegt und damit man einen gemeinsamen Weg findet, größere Spenden gut wirken zu lassen.
Ja, ich habe vor unserem Gespräch das Stichwort gemeinnütziges Vererben gelesen und du hast jetzt auch schon die Testamentsspende angesprochen. Ich habe aber gelesen, es gibt noch unterschiedliche Arten. Also man kann auch Erbschaften veranlassen und ich glaube Vermächtnisse, das ist auch nochmal was anderes, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht kannst du da einmal Licht ins Dunkel bringen und erklären, was gemeinnütziges Vererben ist und welche Formen es da genau gibt.
Also tatsächlich, das sogenannte gemeinnützige Vererben bedeutet erstmal, dass ich nicht immer nur alles, was man vielleicht annehmen könnte, sondern einfach, dass ich einen Teil meines Nachlasses auch einer gemeinnützigen oder mehreren gemeinnützigen Organisationen hinterlassen kann. Und dann gibt es eben die unterschiedlichen Formen. Das ist einmal die Erbschaft. Das ja bedeutet im Prinzip erstmal das große Ganze und mein Erbe ist immer der rechtliche Nachfolger. Das heißt, insbesondere ist das interessant für Menschen zum Beispiel ohne direkte Nachkommen, die vielleicht auch sich jemanden wünschen, nicht nur wo es gut wirkt, sondern jemanden wie Save the Children, die sich dann tatsächlich auch um den Nachlass kümmern. Also das erlebe ich auch viel in Gesprächen mit Interessentinnen für so eine Testamentspende, dass insbesondere Menschen ohne Kinder diesen Gedanken, das geht dann zu Kindern und da ist die Organisation, die sich auch noch darum kümmert, dass alles gut abgewickelt wird, dass man sich ganz praktisch gesehen wirklich um die Wohnung kümmert oder um alles, was so man im Leben eben gesammelt hat und angehäuft hat, ja, an Nachlasswerten. Und genau, das ist einmal die Erbschaft. Es gibt auch die Miterbschaft beispielsweise, dass man mehrere, entweder gemeinnützige Organisationen oder auch Privatpersonen als Erben bedenkt. Und dann gibt es das Vermächtnis, was du gerade sagtest, das ist immer ein Teil des Gesamtnachlasses. Also da hat man keine rechtlichen Verpflichtungen, wenn man ein Vermächtnis erhält im Testament, sondern das ist wirklich so ein aus dem Gesamtnachlass herausgetrennter Betrag oder es kann auch eine Immobilie sein, aber etwas, was aus dem Gesamtnachlass herausgetrennt wird, was man natürlich auch an Save the Children hinterlassen kann. Genau. Und darüber hinaus gibt es noch tatsächlich auch noch andere Formen, aber so grundsätzlich erleben wir schon, dass diese Form auch des gemeinnützigen Vererbens interessant für viele Menschen ist, die erstens zeitlebens die Organisation unterstützt haben und das quasi wie die Krönung auch tatsächlich, ich möchte, dass auch dieser gute Zweck noch nach meinen Lebzeiten weiterhin unterstützt wird. Aber es sind eben auch viele Menschen, die quasi sich kurz vorm Lebensende überlegen, so, jetzt habe ich das, ich wüsste gar nicht, wer das gebrauchen könnte. Ja. Was kann ich denn noch Gutes bewirken? Wo kann ich denn noch Spuren hinterlassen? Wo kann ich wirklich einfach was verändern in dieser Welt? Und was liegt mir da am Herzen? Und wenn das dann zum Beispiel die Zukunft ist, also wie man ja einfach sagen kann, wenn man in unsere Projekte für Kinder quasi was gibt, dann ist das wirklich total eine ganz, ganz wichtige und tolle Unterstützung.
Ja, eine sehr, sehr sinnvolle, sinnspendende, auch ja, nach dem eigenen Leben. Ich habe mich gefragt, du bist ja, habe ich schon vorhin eingangs in der Frage so formuliert, ganz nah an den SpenderInnen dran und hast gerade schon so ein bisschen Einblick in die Motivation gegeben. Ich habe mich gefragt, ob es so vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert Geschichten gibt, die dich so in deiner Arbeit mit den SpenderInnen, vielleicht bei einer Testamentsspende, die dich so besonders berührt haben, die dir da im Laufe deiner Arbeit schon begegnet sind.
Ständig und immer zu. Also eigentlich ist jedes Gespräch mit SpenderInnen, die uns ansprechen und sagen, könnt ihr mir mal bitte sagen, wie ich das jetzt umsetzen kann, denn eigentlich habe ich schon den Gedanken. Das ist ja das Schönste, was einem passieren kann. Also natürlich rufen wir auch auf, dass Neue uns hören und sagen, ach, eine tolle Idee, das könnte ich mir mal vorstellen. Aber in der Regel sind es Menschen, die dieses Interesse haben, die Motivation haben, was Gutes zu bewirken. Und das sind meistens ganz, ganz bewegende, schöne Geschichten. Und gerade in diesem Bereich Testamentspenden geht man auch sehr tief schnell in Gespräche rein, weil es natürlich, anders sagen wir mal, als Spenden zu Lebzeiten auch immer irgendwie biografische Aspekte gleich mit sich bringt. Ja, also allein nur die Aussage, ich habe keine Kinder, wir wollten Kinder bekommen und es hat nicht geklappt, bringt natürlich gleich eine irrsinnige Verbindung in so einem Gespräch, weil man dann mit uns Themen teilt, die ganz sensibel sind und die aber sozusagen natürlich auch zeigen, woher eine Motivation kommt. Ne? Oder es gibt Menschen, die selbst viel gereist sind und selbst in Ländern waren, wo sie erlebt haben, wie es Kindern, Familien dort geht und einfach sagen, das ist mir so wichtig, dass ich auch noch mal von hier aus Deutschland irgendwas bewirken kann. Also es sind ganz unterschiedliche Motive, aber das sind meistens ganz besonders schöne, offene, sensible Gespräche. Oder ein homosexuelles Paar, gerade auch so in der Generation, wo Adoption von Kindern noch nicht so für homosexuelle Paare möglich war. Das ist uns jetzt einfach ein Anliegen, dass wir noch mal was tun für Kinder. Also es gibt ganz unterschiedlich und meistens sehr, sehr bewegende Gespräche in diesem Bereich.
Das glaube ich. Also ich glaube, solche Gespräche sind ja, egal wann, wenn es um so gemeinnützige Zwecke geht, auf eine Art emotional, weil ich damit was bewegen will, was Gutes tun will. Und dann ist es ja in dem Fall noch so, dass man sich mit dem eigenen Leben beschäftigt, dass man sich fragt, was passiert nach meinem Tod, wie geht es dann weiter? Also total emotional, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr intensive Gespräche sind, die ihr da führt. Gleichzeitig habe ich mich jetzt gefragt, ich wäre wahrscheinlich total überfordert erstmal damit, so ein Testament aufzusetzen, ist jetzt wahrscheinlich nicht das Allereinfachste und nichts, worin man so im Laufe des Lebens im Normalfall viel Übung hat. Wie begleitet ihr denn Menschen, ich sag mal, auch auf diesem Weg? Also genau, welche Fragen und Unsicherheiten begegnen dir da vielleicht auch und wie könnt ihr die aus dem Weg räumen?
Also das ist tatsächlich ein Teil unserer Arbeit auch in diesem Bereich, dass wir natürlich nicht nur sagen, warum es gut ist, Save the Children zu unterstützen und warum es sehr, sehr viel nützt für Kinder, auch in der Zukunft. Das hat ja meistens dann, übrigens ist erst in 10, 15 oder 20 Jahren soweit, dass so eine Testamentspende quasi wirksam wird, weil jemand verstirbt. Mhm. Aber das ist ja einmal das Warum und das Wie liegt uns aber auch sehr am Herzen. Also in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass nur 25% ungefähr überhaupt ein Testament schreiben. Wir haben eine geregelte Erbfolge. Das heißt, man kann immer irgendwie sicher sein, auch wenn es bei manchmal an Neffen dritten Grades oder so geht. Aber irgendwohin geht es, ganz am Schluss, wenn niemand gefunden wird, an den Staat. Aber diese Grundlage führt dazu, dass Menschen in Deutschland nicht so viel sich mit dem Testament beschäftigen.
Ja.
Und es ist tatsächlich eigentlich nicht schwer. Wir haben dazu wirklich deswegen auch, weil wir merken, dass Wie ist wahnsinnig wichtig und es liegt vielen Menschen auf dem Herzen, so ein Testamentsratgeber beispielsweise zusammengestellt, wo wirklich Schritt für Schritt alles erklärt wird, wo es dann so Mustertestamente gibt, wo es die wichtigsten Informationen zusammengefasst rund um die Frage, wie schreibe ich ein Testament, und dann haben wir auch einen Erbrechtsanwalt, der unsere SpenderInnen unterstützen kann oder InteressentInnen unterstützen kann. Also dieses Wie hat tatsächlich in diesem Bereich eine ganz wichtige Komponente.
Mhm.
Und dann, wenn die Menschen sich damit beschäftigt haben, wenn sie dann ihr Testament geschrieben haben und das sicher verwahrt ist, zum Beispiel beim Nachlassgericht, dann hören wir wirklich auch ganz viel, oh, das ist so erleichternd, jetzt habe ich das geregelt, jetzt brauche ich mich gar nicht mehr damit zu befassen und mich darum zu kümmern. Und das ist tatsächlich auch, also man hört richtig dann eine Erleichterung, weil es für viele eben Angang ist, sich erstmal damit zu beschäftigen. Es ist aber gar nicht so kompliziert.
Okay, sehr gut. Da hast du mir schon mal ein bisschen die Angst und den Wind aus den Segeln genommen. Es ist gar nicht so kompliziert und es gibt Hilfe bei euch, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte.
Genau.
Ich würde zum Schluss vielleicht als letzte Frage nochmal in eine Rubrik übergehen.
Wir müssen was tun.
Also ganz passend zum Podcast und zum Magazin. Und ich glaube, wir haben jetzt schon relativ viel darüber gesprochen, was es zu tun gibt und auch die Formen für SpenderInnen besprochen. Vielleicht aber zum Abschluss noch einmal so die Frage, wenn jetzt HörerInnen diese Folge hören und denken, ja, das klingt gut, ich möchte gerne aktiv werden. Was sind denn so die nächsten und die wichtigen Schritte bei Save the Children? Also, ne, wenn ich das jetzt höre, was kann ich tun?
Also ich denke, dass der erste Schritt wahrscheinlich für jeden sein würde, erstmal wirklich zu recherchieren und vielleicht mal auf unsere Website zu gehen und sich ein bisschen zu belesen. Und wenn einem die Organisation gefällt, und ich konnte natürlich jetzt nur einen minimalen Ausschnitt dessen schildern, was wir, wo wir tätig sind, was wir wirklich bewirken können für Kinder. Also ich glaube, das selbst sich zu interessieren, dann vielleicht die Entscheidung zu treffen, zu unterstützen, zu spenden, aber natürlich auch einfach weiterzutragen, was man Neues erfahren hat, weil ich finde, also sei es mit dem Blick in die Welt und die vielen Notlagen für Kinder dort und Kinderrechtsverletzungen oder aber auch hier in Deutschland, die Ungerechtigkeit für viele Kinder, sind Themen, über die wir sprechen müssen und die wir quasi auf die Agenda bringen müssen. Also das heißt, das Bewusstsein, wirklich sich mit Kindern auseinanderzusetzen, mit den Rechten von Kindern und darüber zu sprechen, zu helfen, zu spenden und es in die Welt hinauszutragen. Ich glaube, das wäre mir ein Anliegen, dass das viele Menschen tun würden.
Und das tust du, und ich hoffe, das haben wir auch ein bisschen mit dieser Podcast-Folge getan. Ich glaube, das waren sehr schöne Abschlussworte, und dann würde ich dir jetzt zum Ende einfach nur noch danken, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du heute hier zu Gast warst.
Vielen, vielen Dank, dass ich den Raum bekommen habe.
Das war Was tun, ein Podcast über Engagement. Links zu den Themen, die Ranja in der Folge angesprochen hat, und mehr Infos dazu, wie ihr Save the Children unterstützen könnt, findet ihr in den Shownotes. Und dort haben wir euch auch die aktuelle Ausgabe des Was-Tun-Magazins verlinkt. Dieser Podcast wird produziert von Studio ZX in Auftrag von Zeit Advice. Ich bin Ali und sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.